Kennst du eigentlich den Witz mit Schade?
Nee.
Schade.
Ja, jetzt kenne ich den Witz mit Schade.
Echt?
Ja.
Oh, schade.
Komfort 347, eure Rezession. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 347. Komfort, den ich am heutigen, es ist wieder empfindlich kühl, 9. OP-Monatstag, dem Freitag, dem 16. November 2012 aufgenommen habe. Wo ich noch eine Uhrzeit? 11:26. Jawohl. Und empfindlich arschkalt. Jetzt haben wir so irgendwas um und bei Gefrierpunkt. Aber ja. Das Intro nebenbei ist vorgestern aus dem Rindfeed rausgepurzelt. Sonst habe ich da einfach mal entführt und gesagt, ach, passt schon. Schade. Genau. Und hier kriegt ihr dann aber wieder die üblichen Dreiteiler auf und in die Ohren. Die da nämlich wieder mal aus Politik, noch mehr Politik und Tech, Mafia und Space. Nein, Space ist dieses Mal gar nicht dabei, bestehen. Und was ihr jetzt genau hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann... Teil 1, Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der sich eine ausführliche Terrorecke versteckt hält. Dann gibt's Neuigkeiten zur Tschäpe-Anklage, zur Tschäklage. Und ein bisschen was von Atomen und ein bisschen mehr. 0 Grad, eisfoggige. Ja, chillige. Definitiv, ja. Greetings. Die 0 Grad, Comfort Level minus 5. Es könnten allerdings auch minus 1 Grad sein, die sich dann wie minus 5 anfühlen. Und der Wind macht 13 bis 19 oder hier 15 km/h aus dem Southeast. Wir heißen, es ist mal wieder unter Null und neblig. Oder wie ich es dann immer interpretiere, froschig. Hüstel. So. Warum taucht hier ein Loch im Boden auf? Wir haben keine Löcher im Boden aufzutauchen. Da hätte ich dann mal wieder erstmal den Drohnen ran, weil... letzte Woche am Freitag das Pentagon vermeldet hat, dass der Iran in der vergangenen Woche eine US-Drohne unter Beschuss genommen hätte. Demnach befand sich das unbemannte und unbewaffnete Flugzeug auf einem Routineaufklärungsflug über den Persischen Golf, als ein iranischer Jet das Feuer eröffnete. Der Vorfall habe sich über internationalen Gewässern ungefähr 30 Kilometer von der iranischen Küste entfernt ereignet. Wobei, was internationale Gewässer sind, da gibt es ja unterschiedliche Interpretationen. Die Israelis sind ja auch der Meinung, dass bis irgendwie ganz weit raus sind, dass alles ihrs wäre. Von daher, ich meine, ich finde es schon putzig, dass jetzt dann irgendwie die USA rumheulen. Meh, die haben es gewagt, eine unbewaffnete Drohne von uns zu beschießen. Ja, und dass die unbewaffnet war, konnte man woran erkennen? Daran, dass sie niemanden umgebracht hat. Ja, schön. Na, weil US-Drohnen sind ja auch berühmt dafür, dass sie Leute umbringen. Ja, da gibt es ja so dezente Einzelfälle, bedauerliche Hust. Ja, und da haben sie also irgendwie laut rumgeheult. Fand ich dann schon irgendwie putzig. So, Neues vom Terror. Da gab es erstmal Herrn V. nötig. Der bayerische Innenvollidiot Hermann hält eine Liste mit den Namen aller V-Leute im rechtsextremen Umfeld für unnötig. Hermann sagte im Deutschlandfunk, es sei wichtig, dass die einzelnen Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern sich darüber austauschten, in welchen Bereichen V-Nazis im Einsatz seien. Dazu sei es aber nicht nötig, dass eine Datei mit den Klarnamen der Informanten angelegt werde. Eine Abschaffung des militärischen Abschirmgeheimdienstes lehnte der CSU-Vollidiot auch noch ab. Dieser müsse vielmehr in den Informationsaustausch zwischen den Behörden einbezogen werden. Das sind Geheimdienste. Die sind berühmt dafür, dass sie genau eins nicht tun. Informationen austauschen. Die saugen Informationen auf wie ein Schwamm, aber dann kommt da nichts mehr raus. So, die haben also mehr was von der Windel. Gestern hat die Befragung des MAD-Abteilungsleiters im NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags ergeben, dass der Dienst entgegen früheren Angaben in den 90er Jahren erwogen hatte, den späteren NSU-Terroristen mundlos als Informanten zu gewinnen. Ach, na, stellt sich also raus, die haben auch nochmal gelogen. Natürlich wollten die den als Informanten haben, weil warum hätten sie ihn sonst fragen sollen, ob er Informant sein möchte? Schön, dass wir auch das nochmal geklärt haben. Wo ist denn hier eigentlich meine Abwehrlautstärke? Die möchte ich mal eine Spur runterdrehen. So. Dann geht's hier mal weiter. Ist also auch noch vom letzten Freitag als Nachricht. Auch am letzten Freitag gab es die Henkeltik. Jawohl. Welche von den beiden was jetzt? Solange es nur einer ist, steht immerhin noch weiterhin die Behauptung im Raum, das andere kann nicht reden. So, also der Berliner Innenvollidiot Henkel hatte die Vernichtung von Akten über Rechtsextremisten kritisiert. Der Vorgang beim Berliner Verfassungsgeheimdienst sei für ihn inakzeptabel. Herr Henkel, helfen Sie mir mal eben kurz auf die Sprünge. Wer ist der verantwortliche Minister-Senator in Berlin? Ich komme auch gleich von alleine drauf. Er hat irgendwie so einen Namen, so ähnlich wie so Teepot. Henkel heißt er. Herr Henkel, kennen Sie den zufällig? Ja. sei für ihn inakzeptabel, sagte er in einer Ausschuss-Sondersitzung im Abgeordnetenhaus. Dadurch sei das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden erneut in Frage gestellt. Ja, ach, was für ein Vertrauen eigentlich? Ganz ehrlich, wenn da jahrelang Leute mordend durch die Landschaft ziehen können und die Geheimdienste denen ständig hinterher schnorcheln, aber überhaupt nie irgendetwas mitbekommen haben wollen, dann ist das Vertrauen sowieso schon kaputt. Und zwar ziemlich sehr kaputt. Aber hey, das ist jetzt zum Beispiel zu leise, ne? Klick, klack, klick, klack. So. Sein eigenes Vorgehen verteidigte Henkel. Er habe den Ausschuss erst informieren können, nachdem er den Vorfall geprüft habe. Einfach mal einen Hinweis fallen zu lassen. Übrigens, es gibt hier Meldungen, die sind noch völlig unbestätigt, dass Akten geschreddert worden sein könnten. Das wäre zu viel verlangt gewesen, weil... Ja, weil also die Information hätte man ja auch schon in ungeprüft fallen lassen können. Na, mal ganz davon abgesehen, dass Juni, das ist mir jetzt dann auch in den letzten Tagen irgendwo noch über den Weg gehuscht, Juni ist ungefähr die Zeitschiene gewesen, als bekannt und öffentlich debattiert wurde, dass der Bundesinlandsgeheimdienst Akten geschreddert hatte im November, Dezember. Das heißt, die haben also auch noch zu einem Zeitpunkt, als nun wirklich aus dem letzten Vollidioten auch klar sein konnte, dass Geheimdienste, die Nazi-Akten schreddern, vielleicht eventuell eine Debatte dafür bekommen könnten, dass das eventuell nicht ganz toll gewesen sein könnte, das haben die auch nicht mitbekommen. Das heißt, die Vollidioten im Berliner Inlandsgeheimdienst sind also nicht nur total doof, sondern sie kriegen auch nicht mal mehr mit, was in den Medien passiert. Und dann wollen die aber irgendwie geheime Informationen mitbekommen, ja? Ja? Also ich meine, hallo, wenn sie noch nicht mal in der Lage sind, die Nachrichten zur Kenntnis zu nehmen. Das ist der Zeitpunkt, wo man dann an deren Intelligenz generell zweifeln darf. Aber der Verfassungsgeheimdienst Berlin hatte die Akten im Juni nach eigenen Angaben versehentlich geschreddert. Weil, das ist ja, wie war die Geschichte? So irgendwie, ja, in einem Raum, da stehen die Kisten rum. So links sind die Akten zum Schreddern, rechts sind die zum Archivieren. Oder umgekehrt. Huch! Es ist auch echt viel verlangt von dem Akten-Schredder-Archivierbeauftragten, da einfach irgendwie eine eindeutige Markierung anzubringen. Wie wär's mit A wie Archiv und V wie Vernichten oder S wie Schredder? Kann man so Gerüchten zufolge Umhüllungen anbringen, so eine Markierung mit einem sogenannten Stift. Die Geschichte ist auch noch nicht vorbei. Versehentlich. Ja, nee, ist klar. Zufall geradezu. Dann gab es den Nörgelvik, weil der norwegische Massenmörder Anders Breivik hat sich in einem Brief über die Haftbedingungen im Gefängnis beschwert. Er werde ständig überwacht und der Kaffee, der ihm vorgesetzt werde, sei kalt, heißt es in einem Brief Breiviks. Er dürfe keine Post mehr erhalten oder abschicken. Ein Computer, den er noch vor der Verurteilung in Untersuchungshaft hatte nutzen dürfen, sei ihm entzogen worden. Ja, vor dem Urteil war er auch noch nicht verurteilt. Hint, hint. Ja, vor dem Urteil war er nur mutmaßlicher Massenmörder, wobei das ja irgendwie niemand so ernsthaft bestritten hat. Nach dem Urteil ist er nicht mehr mutmaßlich. Na, also der Kerl ist irgendwie nörgelig. Was dann bei mir die Frage aufwirft, warum der Kerl denn eigentlich nörgelig ist, wo er doch so ein taffer Typ ist. Na, 80 Menschen umbringen und dann aber rumnörgeln. Hallo? Na, mal ganz davon abgesehen, also ich vermag da jetzt auch irgendwie nicht zu erkennen, dass das jetzt so ganz schlimme, schlimme Foltermethoden wären. Warum der rumheult? Habe ich mir am Samstag reingeklebt. Auch am Samstag gab es dann Däublind. Die frühere Bundesjustizministerin Däubler-Gmelin erhofft sich von den NSU-Untersuchungsausschüssen Erkenntnisse über strukturelle Probleme bei den deutschen Sicherheitsbehörden. Die SPD-Politiker Retter sagte im Deutschlandfunk, es dürfe hier nicht um die Frage individuellen Versagens gehen. Geklärt werden müsse auch, nicht nur um die Frage individuellen Versagens, geklärt werden müsse auch, ob die Behörden auf einem oder beiden Augen blind gewesen seien oder ob diese Blindheit möglicherweise geduldet, erwartet oder gar befohlen gewesen sei. Also nachdem die diversen Gewerkschaftsvollidioten ja schon rumgeblökt haben, ne, und letzte Woche, man soll die nicht schmähen. Die haben doch das Beste getan, was sie konnten. Sie waren einfach nur unfähig. Der Eindruck, dass entweder da Vollidioten arbeiten in den Geheimdiensten oder dass das tatsächlich Sinn und Zweck der Veranstaltung war, dass da nur Vollidioten tätig sind, drängt sich mir auf. Na, also es sind ein bisschen sehr viele Pannen passiert. Als dass ich das noch alles als bedauerliche Einzelfälle, kann ja mal passieren, durchgehen lassen wollen würde. Weil also bedauerliche Einzelfälle und kann ja mal passieren, hören so ungefähr ab der Anzahl 3 auf. Danach ist der Zeitpunkt, wo man dann mal intensivst drüber nachmeditieren darf, was man denn tun kann, um solche bedauerlichen Einzelfälle in Zukunft zu verhindern. Und wenn die bedauerlichen Einzelfälle sich danach dann immer noch häufen, das ist der Zeitpunkt, wo diverse Köpfe dann mal auf so eine da Stäbe draufgetackert gehören. Hust. Dabei habe ich doch gar nicht Game of Thrones geguckt in letzter Zeit. Dann gab es eine Narzisstin, weil die Bundespolizei hatte nach einem Fokusbericht ihre Eliteeinheit GSG-9 gegen einen eigenen Beamten eingesetzt, der vermutlich rechtsextrem ist. Herr Witthaut, was war doch gleich Ihre Aussage letzte Woche? Es gibt keine Nazis in der Polizei. Und was ist das dann da für einer? Ja? Mir wäre jetzt auch nicht bekannt, dass der Herr Witthaut sich schon von dieser einen Figur distanziert hätte. Aber vielleicht ist diese eine Figur ja nicht in der Gewerkschaft des Herrn Witthaut. Man möchte es für den Herrn Witthaut hoffen. Der Beamte habe sich ohne Gegenwehr ergeben. Der 42-jährige Polizeihauptmeister der Inspektion Rosenheim. Rosenheim übrigens, ne, nur nochmal für den Hinterkopf, fiel mir so ein, da war doch was. Da sind doch schon mal 2 Zivilisten krankenhausreif geprügelt worden. Von Prügelbullen. Stellt sich raus, in Rosenheim gibt es bedauerliche Einzelfälle von Zivilisten, die krankenhausreif geprügelt werden und einen bedauerlichen Einzelfall von einem Nazi in der Polizei. Zufall. Bedauerliche Einzelfälle, geradezu. Koinzidenz. Das hat natürlich überhaupt nichts miteinander zu tun. Mal ganz davon abgesehen, dass ja die verprügelten Zivilisten... ich formuliere mal vorsichtig, mir wäre nicht bekannt, dass gegen die Bullen, die die Zivilisten verprügelt haben, schon irgendwie vorgegangen worden wäre. Sollte da tatsächlich vorgegangen worden sein, wäre das natürlich schön und ich hoffe doch auch, die verantwortlichen Bullen sind dann aber auch mal ohne Verpflegung eingeknastet worden für eine Weile. Wie? Nein. Ein du, tu das nicht nochmal, beziehungsweise du, lass dich nicht nochmal erwischen. Muss ja auch reichen. No? So, und was wird ihm dann vorgeworfen? Also, der fiel Ende vergangenen Jahres erstmals dem Bundesamt für Verfassungsgeheimdienst auf, weil das Bundesamt für Verfassungsgeheimdienst hat das erste Mal mal geguckt, ob es vielleicht Nazis geben könnte. Und völlig überrascht festgestellt, oh, tatsächlich. Na, auch schon wieder so ein akuter Fall von Koinzidenz. Und was ist ihm jetzt nun vorgeworfen worden? Er hatte sich in einem rechtsextremen Verein engagiert. Hallo, Bundesamt für Verfassungsgeheimdienst, Ku Klux Klan, klingelt bei euch was? Da gibt es in Baden-Württemberg auch bedauerliche Einzelfälle von, wie viele sind es jetzt am Schluss gewesen? Handvoll? Bedauerliche Einzelfälle von ziemlich viele Bullen, die im Ku Klux Klan mitmachen. Oder mitgemacht haben und dann zu blöd gewesen sein wollen, mitzubekommen, dass das übrigens Nazis sind. Lauter bedauerliche Einzelfälle. Kann doch mal passieren. Zu dem Einsatz der GSG 9 kam es, weil der verdächtige Bundespolizist privat eine großkalibrige Waffe besessen haben soll. Dann wäre jetzt auch übrigens mal ein echt guter Zeitpunkt, um mal zu überprüfen, ob dieselbe großkalibrige Waffe vielleicht bei dem einen oder anderen Fall von Straftat-Mord eingesetzt worden sein könnte. Na, der Verdacht ist zumindest überprüfenswert. Hust. 19. Jetzt 20. So. Genau, das war der Narzisst. Dann gibt es eine NP-Hauptung, weil das bundesweit gesammelte Material über die NPD belegt, nach Einschätzung des Vorsitzenden der Arbeitsgruppe von Bund und Ländern, die verfassungsfeindlichen Bestrebungen der Partei. Die NPD mit ihren Mitgliedern stehe eindeutig außerhalb unserer Verfassung. Die CSU mit ihren Mitgliedern steht übrigens mehrfach gerichtlich befunden, auch ganz weit außerhalb jeder Form von Verfassung. Aber das nur nebenbei. Sie wolle einen völlig anderen Staat, sagte Sachsen-Anhaltsminister, Innenminister Holger Stahlknecht. Applaudiere deshalb für einen Verbotsantrag. Entscheiden wollen darüber Anfang Dezember die Innenvollidioten und dann die Ministerpräsidentin, die natürlich genau dasselbe entscheiden werden wie die Innenvollidioten. Na, aber hey, ja, von mir aus, versucht's. Ich wage zu bezweifeln, dass es erfolgreich wird. Dann gab es einen akuten Fall von, ich weiß nicht, was der Maaßen raucht. Er sollte weniger davon nehmen. Maaßlamismus. Der Präsident des Bundesgeheimdienstes für Verfassungsgeheimdienst Maaßen sieht nämlich im islamistischen Terrorismus noch immer die größte Gefahr für die innere Sicherheit. Herr Maaßen, Sie waren ja letztes Jahr noch nicht dabei, als wir dieselbe Debatte schon mal hatten. Wie viele Opfer, und zwar von leicht verletzt bis zu tot, hat denn der internationale Islamismus, der islamistische Terrorismus so rum, denn in den letzten 3 Milliarden Jahren in Deutschland gefordert? Wie? Keine. Das ist sehr übersichtlich. Na? Und jetzt vergleichen wir doch einfach mal die viel geringere Gefahr durch die Nazis. Wie viele Opfer, Herr Maaßen, gehen denn so aufs Konto der Nazis? Also, nach Hitler. Wie? Da gibt's alleine 10 Opfer von den NSU-Pfeifen. Oh, das sind ja 10 mehr, als den Islamisten zugeschrieben wurden. Na, wenn man dann mal die Zahlen richtig anguckt, stellt man fest, naja, also man kann da eben auch locker, ohne sich anzustrengen, auf das Konto der Nazis eine hohe dreistellige. 180 ist also auf jeden Fall schon nicht mehr trivial, Anzahl buchen, ohne sich zu verrenken. Ja, also der islamistische Terrorismus ist viel gefährlicher, weil der 0 Opfer hatte, als die Nazis, weil die ja nur 180 Opfer hatten. Schön, dass wir verglichen haben. Wer ins uns bringt wieder, aber nicht so schnell. Hat der Maaßen dann jedenfalls der Die Welt verkündet. Er betonte, Attentate von radikalen Islamisten könnten jederzeit passieren. Ja, ist ja wieder November, ne? Und wir wissen ja, noch im November, welches Jahr war es? 2010? Wird es einen Anschlag in Deutschland geben? Wait for it. Kann ein bisschen dauern. Der November 2010 ist schließlich berühmt dafür, dass er über das Jahr 2010 hinaus verlängert wurde. Ja. Na? Also, der Maaßen sollte vielleicht weniger von den Pillen nehmen, die Friedrich ihm gibt. Das könnte hilfreich sein. Er betonte, Attentate von radikalen Islamisten könnten jederzeit passieren. Immer mehr Einzeltäter radikalisierten sich heute über das Internet. Wir müssen das Internet zensieren. Ja, es sind dieselben dämlichen, beschissenen Forderungen, die auch Bröhrig immer verkündet. Deswegen würde mich nicht wundern, wenn der Maaßen da nicht einfach mal das Redemanuskript von Bröhrig geklaut hat. Weil, also, ne, die Punkte riechen genau wie das, was Bröhrig immer von sich blökt. Maaßen betonte zudem, es sei nicht hinzunehmen, dass Terroranschläge womöglich mit deutscher Sozialhilfe finanziert würden. Er bezog sich damit auf Berichte, nach denen Salafisten Hartz IV beziehen. Weil, müsst ihr wissen, wenn Menschen kein Geld haben, dann haben sie gefälligst Kuchen zu essen. Was ja kein bewiesenes Zitat von Marie Antoinette ist, weil das ist ihr ja Gerüchten zufolge von einem ihrer Gegner in den Mund. Igitt. So, auch am Montag gab es dann Extremitik, weil Bundesinnenvollidiot Brüllrich sieht mit seinem Vorstoß zur Gründung eines Zentrums zur Extremismusbekämpfung weiter in der Kritik. Ja, dieses ominöse Zentrum zur Extremismusbekämpfung, wofür das auch immer gut sein soll, hat er ja inzwischen auch gegründet. Aber die Länder sind da total unglücklich drüber, dass er da einfach mal irgendwie ein Zentrum aus dem Hut gezaubert hat. Wo sich mir auch die Frage aufdrängt, braucht man da nicht Menschen für? Braucht man da nicht Geld für? Wo kommt das her? Ich dachte, wir haben beides nicht irgendwie in Unmengen rumliegen. Oder haben sie da die Spezialexperten von irgendwelchen Geheimdiensten reingeblasen? Nordrhein-Westfalens Innenvollidiot Jäger bekräftigte im Deutschlandfunke, die Bundesländer seien in die Entscheidung nicht ausreichend eingebunden worden. Auch gäbe es noch viele offene Fragen etwa zur verfassungsrechtlich gebotenen Trennung von Polizei und Verfassungsgeheimdienst. Naja, nachdem die Polizeien sich ja jetzt auch schon V-Nazis halten, halte ich das mit der Trennung sowieso für bedenklich. Na, also das gemeinsame Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum. So ähnlich wie das Internetzentrum, das Cyberzentrum, was das Cyber abwehrt. Aber ja. So, auch am Montag gab es dann noch die Rechtsstudie, weil die Friedrich-Ebert-Stiftung aus SPD-Umfeld hat dann nämlich eine Studie veröffentlicht, nach der 9% der Bevölkerung ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild hätten. 2010 waren es noch rund 8%. Vor allem in Ostdeutschland sei eine Radikalisierung festzustellen. Der Anteil derjenigen mit rechtsradikalem Denken sei innerhalb eines Jahres von 10,5 auf fast 16% gewachsen. Nach Angaben der Forscher ist Ausländerfeindlichkeit die am weitesten verbreitete rechtsextreme Einstellung, gefolgt von Antisemitismus. Wo sich dann die Medien auch gleich draufgestürzt haben und verkündet haben, ja, im Osten gibt es ganz viele Nazis. Remind me, pro NRW, wie östlich liegen die? Na, und soll mir mal jemand erzählen, dass Pro-NRW nicht rechtsextrem wäre? Na, Antisemitismus, naja, da gibt's ja dann die PI-Pfeifen, die dann sagen, ja, aber hier, ne, Israel, jubel, jubel. Naja, aber die bösen Moslems, die gehören alle erschossen. Das macht's nicht besser. Genau genommen macht's das eher schlechter, aber hey. Dann gab es nochmal Schredderlin, weil in der Berliner Affäre um geschredderte Verfassungsgeheimdienstakten zum Rechtsextremismus hat es nach Recherchen der Blöd-Zeitung einen weiteren Fall gegeben. Schon 2010 seien zahlreiche Akten zum Rechtsextremismus vernichtet worden, berichtet das Blatt unter Berufung auf die Innenverwaltung von Senator Frank Henkel. Warum sie jetzt da irgendwie eine große Welle draus machen, dass 2010 Akten vernichtet wurden? Ja, 2010 gab es noch nicht die Tatsache auf dem Tisch, dass da übrigens Nazis jahrelang Morden durch die Lande gezogen sind. Von daher würde es mich überraschen, wenn nicht auch in den Jahren 2009, 2008, 2007 und so weiter Akten vernichtet worden wären, weil zu dem Zeitpunkt wusste noch keiner. Also nicht offiziell zumindest, dass es Nazis gibt, die da Morden durch die Lande gezogen sind. Inwiefern ist das jetzt also irgendwie ein Skandal? Ja, sie haben schon mal Akten vernichtet. Ja, das möchte ich auch erwarten, weil sonst müssen sie ständig anbauen. Na, und der letzte Geheimdienst, der keine Akten in großem Stil vernichtet hat, das war dann nach der Wende dann auch nicht so töfte, dass die Stasi da so Unmengen an Akten hatte. Na, ich meine, okay, umgekehrt ist jetzt ganz praktisch, dass es die Akten gibt. Frag doch mal den Gauck. Der Henkel beruft sich auch drauf, naja, das ist vor seiner Zeit gewesen. Hat er auch recht. Ist vor seiner Zeit gewesen. So, auch am Dienstag gab es dann eine NPD-Gegenklage, weil die NPD trollt jetzt das Bundesverfassungsgericht. Weil mitten in der Diskussion über ein neues NPD-Verbotsverfahren prescht die rechtsextreme Partei in Karlsruhe vor. Mit einem Antrag beim Bundesverfassungsgericht will sie ihre Verfassungstreue prüfen lassen. Seit Bestehen der Bundesrepublik sei noch keine Partei mit einem solchen Antrag vorstellig geworden, sagte ein Gerichtssprecher. Was ja die Sache dann auch mal ganz spannend macht. Das heißt, es gibt keine Partei, die sich darauf berufen kann, dass sie zertifiziert nicht doof ist. Könnte mal jemand die CSU dazu bringen, dass sie es versuchen? Na, also die Frage, die sich da eigentlich aufdrängt, ist, mit welchem Scheinargument das BVFG diesen Antrag nicht zur Entscheidung annehmen wird, weil es steht zu bezweifeln, dass sie den Antrag zur Entscheidung annehmen. Weil wenn sie den jetzt zertifizieren, ja, sie sind aber verfassungskonform, dann wird das mit dem Verbot nichts mehr. Wenn sie den zertifizieren, nein, sie sind nicht verfassungskonform, naja, das ist... Erst sagen wir mal so, sie haben die Unterlagen für das Verbotsverfahren noch nicht. So, das heißt, die Basis, auf der sie da entscheiden sollen, ist ohnehin ziemlich dünn. Na, aber ja, die NPD trollt dann einfach mal das BVFG. War mir neu, dass sowas geht, aber ja. Die NPD begründete ihr Vorgehen damit, dass ihre Rechte durch die ständigen Behauptungen, sie sei verfassungswidrig, verletzt würden. So, dann ist Zierke in einem akuten Anfall von totaler Blindheit. Die Pannen bei den Ermittlungen zur rechtsextremen Terrorgruppe NSU sind aus Sicht von BKA-Präsidingsbums Zierke auf handwerkliche Fehler zurückzuführen. Das sind handwerkliche Fehler, wenn ihr Informanten habt, die sagen, wir wissen, wo die sind. Und ihr dann nicht mit einer berittenen Truppe da einreitet und einfach mal ausfindig macht. Ja, da sind sie tatsächlich. Hier, die gesuchten Bombenleger. Na? Die bundesweit gesuchten, weil mit dem bundesweiten Haftbefehl, den sie ja schon lange gehabt haben zu dem Zeitpunkt, so richtig ernst genommen ist der nicht worden. Na, weil, sie sind nicht verhaftet worden. Also, es waren handwerkliche Fehler. Ja, das wäre jetzt der Zeitpunkt, dass man mal sämtliche Geheimdienste und Polizeien einmal komplett umkrempelt, um sicherzustellen, dass solche handwerklichen Fehler eben nicht nochmal passieren. Na? Herr Zensierke, das gilt auch für Ihr Amt. Zensierke sagte auf der Herbsttagung des Bundeskriminellen Amtes in Wiesbaden, keine Behörde habe das Ausmaß der Mordserie erkannt. Ja, weil sie nämlich alle der Meinung waren, die Türkenmafia wäre das gewesen. Und erst als ihnen dann neben der Waffe der Polizistin, bei der das ja ganz schlimm war, dass sie ermordet wurde, auch dieselbe Waffe aufgefallen ist, mit der die ganzen Türken, die ja gar nicht alle Türken waren und auch gar nicht Döner waren, begegnet sind, da ist ihnen dann aufgefallen, so hoch. Ah Mensch, die bösen, bösen, bösen Menschen, die die arme, arme Polizistin umgebracht haben, die haben auch die ganz bösen, bösen, bösen Döner. Ups, hoch, haben wir wohl Scheiße gebaut. Ja, ach.
Sie haben weder einen Vorsatz noch rassistische Motive dafür. Ja, Herr Zensierke, welche Motive es gegeben hat, wenn das doch handwerkliche Fehler waren? Na, die Frage, wie kam es dazu? Und was habt ihr noch alles nicht mitbekommen? Beziehungsweise, was bekommt ihr noch alles nicht mit? Wenn 10 Jahre lang, über 10 Jahre lang, Leute Morden durch die Lande ziehen können und ihr merkt überhaupt nichts davon, dann darf man ja wohl die Frage stellen, wie viele Menschen ziehen denn noch so Morden durch die Lande? Wie viele unaufgeklärte Morde gibt's denn? Na, über 100 Nazis, die ihr sucht. Nein, nein, es sind ja nur 11 Nazis, die ihr sucht. Die anderen Nazis, die sucht ihr ja gar nicht. Ah, ja dann, ne? Zensierke betonte, die Behörden hätten es versäumt, die rechte Szene stärker zu beobachten, als sie sich in den 90er Jahren militarisierte. Als Konsequenz forderte er eine bessere Zusammenarbeit der deutschen Sicherheitsbehörden. Inwiefern soll denn eine bessere Zusammenarbeit irgendetwas helfen? Ihr habt gepflegt weggeguckt. Es gibt mindestens einen Geheimdienst, der hatte einen Informanten, der hat gesagt, er kenne jemanden, der wisse, wo die Bombenleger, die Leute, die da mit Bomben in der Garage gefunden worden, wo die wären. Warum da kein berittenes Kommando eingeritten ist, ist mir bis heute noch keine Begründung über den Weg gehuscht. Na? Also, wo ist diese Meldung versackt? Na, beziehungsweise, das hatten wir ja dann auch letztes Jahr schon, so Geschichten. Es stand schon mal ein Zugriff kurz bevor, der dann abgeblasen wurde in letzter Minute. Warum? Habe ich ja auch immer noch keine Begründung gesehen. Das sind bedauerliche Einzelfälle, und zwar verdammt viele bedauerliche Einzelfälle, als dass ich das noch als bedauerlichen Einzelfall durchgehen lassen will. So, dann gab es den Bertritt, weil nach der Vernichtung von Akten zum Rechtsextremismus ist Berlins Verfassungsgeheimdienstchefin Claudia Schmidt zurückgetreten. Schmidt habe ihn um Versetzung gebeten. Sie wolle den Weg für einen kontrollierten Neuanfang freimachen, sagte Innenvolltrottel Frank Henkel in Schmidts Anwesenheit im Verfassungsgeheimdienstausschuss des Abgeordnetenhauses. Beim Verfassungsgeheimdienst in der Hauptstadt waren 2010 und in diesem Sommer wieder rechtlich Akten zur rechten Szene geschreddert worden. Okay, die 2010 hätten auch archiviert werden sollen. Weil die waren schon mal so blöd, dass sie ihn nicht unterschieden haben. Die Akten da weg und die Akten ins Archiv. Hoch, ach, hauen wir die alle weg. Passt schon. Na, schon wieder so ein bedauerlicher Einzelfall, aus dem man ja nichts lernen konnte, weil, hoch. Henkel hatte vor einigen Tagen erklärt, es gebe ernsthafte strukturelle Probleme beim Verfassungsgeheimdienst. Ja, ach! Schön, dass er es auch mal merkt. So, dann gibt's eine Verform. Weil Bund und Länder haben sich einem Zeitungsbericht zufolge auf eine Reform des Verfassungsgeheimdienstes verständigt. Die Länder sollen ihre Zuständigkeiten dabei im Wesentlichen behalten, schreibt die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf Sicherheitskreise. V-Leute sollen aber künftig in einer zentralen Datei beim Bundesamt für Verfassungsgeheimdienst geführt werden. Ein entsprechendes Konzept wollen die Innenvollidioten von Bund und Ländern laut SZ bei ihrer Konferenz Anfang Dezember verabschieden. Eine zentrale Datei. Es werden noch Wetten angenommen, wie schnell nach dem nächsten Auffliegen von Mordnazis diese Datei versehentlich in einem Schredder gelandet ist. Ich tippe auf eine einstellige Anzahl Minuten. Genau genommen würde es mich nicht überraschen, wenn es irgendwo einen großen Knopf beim Herrn Maaßen auf dem Schreibtisch gibt, auf den er nur draufhauen muss und dann ist die Datei weg. Weil die Datei natürlich in einem Aktenordner und nur in einem Aktenordner vorhanden ist. So, dann gab es die Schäklage. Da gab es nämlich am Sonntag eine Wortmeldung der Verteidigung. Die Verteidigung der mutmaßlichen NSU-Terroristin Beate Zschäpe wirft der Bundesanwaltschaft einen Verstoß gegen die Richtlinien für Strafverfahren vor. Der Anwalt hätte nämlich vor der Öffentlichkeit über die Anklageerhebung informiert werden müssen, sagte Verteidiger Wolfgang Stahl dem Spiegel. Als er Zschäpe am Donnerstag über die Anklage habe informieren wollen, lief allerdings schon die Pressekonferenz. Anklage ist auch erst diese Woche, ich meine am 14., also am Mittwoch, bei ihr eingetrudelt und die Öffentlichkeit ist deutlich vorher informiert worden. Nämlich so bummelig eine Woche vorher war das Gerücht im Raum, ja, das Stück Papier ist jetzt auf dem Postweg. 2 Tage später ist das Stück Papier beim Gericht eingetroffen. Warum das Stück Papier für die Strecke ins Gefängnis länger gebraucht hat, naja, der Zensor musste nochmal querlesen. Nein, sie dürfe nicht wissen, wessen sie beschuldigt werden. Na, wir spielen hier Rechtsstaat. Und das heißt, dass wir auch jeden einzelnen Buchstaben der entsprechenden Gesetze gegenüber auch den Nazis einzuhalten haben. Weil wenn wir das nicht tun, dann können die völlig berechtigt sich beschweren, dass sie nicht rechtsstaatlich behandelt wurden. Und das ist ein ganz schlechter Eindruck. Nehmt euch mal ein Beispiel an Norwegen und wie sie den Breivik verurteilt haben. Die haben sich aber mal sowas von an die Buchstaben gehalten. Zschäpe habe gerade einen Bericht darüber im Fernsehen gesehen und sei sehr irritiert darüber gewesen. Huch, warum wissen die, dass ich angeklagt werde und ich nicht? Eine durchaus berechtigte Frage. Mal ganz davon abgesehen, dass die Frage, warum die Staatsanwaltschaft mit einem Ja, wir haben hier einen Brief in Richtung Gericht geschmissen und gerade einen Anruf bekommen, das Stück Papier ist im Gericht auch gesichtet worden, dann an die Presse latschen. Also eine richtig gute Begründung habe ich nicht gelesen. Ja, aber die Informationen wären sowieso rausgekommen. Es gibt da irgendwie ein Gesetz, was sagt, aus den Gerichtsunterlagen hat nicht zitiert zu werden, bevor die Gerichtsunterlage nicht vom Gericht öffentlich gemacht wurden. Wenn irgendein Journalist an ein Stück Papier seine Finger ranbekommen hat, dann hat er das bitteschön nicht zu veröffentlichen. Es sei denn, er möchte sich vor Gericht wiederfinden, weil er Dinge veröffentlicht hat, die er nicht zu veröffentlichen hat. Ja, das kann er gerne machen, aber dann muss er halt auch mit den Konsequenzen leben. Was dann eben im schlimmsten Fall heißt, dass er dann auch mal in den Knast rein darf. Vielleicht nicht in genau denselben, aber nun. So, und dann gab es die Begründerei, weil die Bundesanwaltschaft hat ihre Informationspolitik bei der Anklageerhebung gegen die mutmaßliche NSU-Terroristin Zschäpe verteidigt. Eine Sprecherin der Behörde sagte in Karlsruhe, es sei ausnahmsweise angezeigt gewesen, die Medien umgehend zu informieren, um Spekulationen über den Inhalt der Anklageschrift vorzubeugen. Warum? Sollen die Medien doch spekulieren, was sie wollen? Sollen sie doch Kuchen essen? Darüber habe man die Verteidiger Zschäpes vorab telefonisch in Kenntnis gesetzt. Ja, ne, wenn der Anwalt gerade sie anrufen wollte, die Pressekonferenz aber schon im Gange war, dann wird es zumindest nicht so unheimlich viel Vorlauf gegeben haben. Oder möchte irgendjemand ernsthaft behaupten, der Anwalt hätte sich zu lange Zeit gelassen mit dem Anruf? Die Bundesanwaltschaft begründete ihre rasche Reaktion damit, dass über die Anklageerhebung bereits berichtet worden sei. Die Anwälte Zschäpes hatten sich darüber beschwert, dass ihre Mandantin über das Fernsehen von der Anklageerhebung erfahren habe. Verteidiger Stahl sagte dem Magazin Der Spiegel, das Vorgehen der Bundesanwaltschaft verstoße seiner Meinung nach gegen die Richtlinien für das Strafverfahren. Es verstößt zumindest mal gegen den guten Geschmack, dass erst die Öffentlichkeit und dann die Beschuldigte informiert wird. Ja, man hätte ja auch einfach mal einen berittenen Boten dahin schicken können. Und ja, ich hab's heute mit irgendwelchen berittenen Geschichten. So, Neues vom Atom. Da gibt's nämlich Südkorrisse. Weil in einem Atomkraftwerk in Südkorea sind in einem abgeschalteten Reaktor Risse festgestellt worden. Den Behörden zufolge gibt es kein Lecks. Überhaupt keine. Nein, da sind Risse. Ach, pff, keine Gefahr. Es sei denn, es zapscht dann einmal durch, weil dann zapscht es durch und dann macht's flump und dann ist es auch wirklich draußen. Hoch. Allerdings werde der Reaktor nicht wie geplant wieder hochgefahren. Er war Mitte Oktober abgeschaltet worden für die jährlichen Wartungsarbeiten. Weil in Südkorea derzeit 6 von 23 Reaktoren nicht am Netz sind, fürchten die Behörden, dass die Energie im Winter knapp wird. Die 23 Reaktoren produzieren etwa 35%, bla bla bla. Also, ja, es gibt da so einen bedauerlichen Einzelfall von, huch, da gibt's Risse. Dann gibt's den Subventichtstopp, weil das Düsseldorfer Oberlandesgericht hatte die rückwirkende Befreiung der großen industriellen Stromverbraucher von den Netzkosten trotz massiver Bedenken vorerst nicht gestoppt. Das Gericht wies im Eilverfahren die Beschwerden zweier Netzbetreiber zurück. Die Betreiber hatten argumentiert, die rückwirkende Befreiung stelle sie vor das Problem, rückwirkend in ihren Bilanzen Verluste ausweisen zu müssen. Das Gericht hatte kritisiert, dass die schwarz-gelbe Regierungskoalition die Befreiung per Verordnung geregelt habe. Es hätte eines Gesetzes bedurft. Aber sie halten sich doch immer an sämtliche Regeln. Bis auf dann, wenn sie es nicht tun. Aber hey, Einzelfälle, bedauerliche. Kann ja mal vorkommen. Dann gibt's FSA-Geld. Und zwar der Mann im blauen T-Shirt von der Freiheit statt Angst-Demo, die ja gerade mal 3 Jahre her ist, wo da 2 Prügelbullen der Meinung waren, ihn jetzt einfach mal schön verprügeln zu müssen. Und alle anderen Polizisten gepflegt nicht eingegriffen haben und weggesehen haben. Also auch mindestens mal beschuldigt werden könnten der Nichtverfolgung einer Straftat. Na, Strafvereitelung im Amt gibt's da, glaube ich. Aber gegen die anderen Bullen ist ja niemand vorgegangen. Also die 2 Polizisten, die den Mann im blauen T-Shirt verkloppt haben, die dürfen jetzt Schmerzensgeld bezahlen. Beziehungsweise das Land Berlin darf Schmerzensgeld bezahlen, weil Polizisten für ihre Taten zur Verantwortung zu ziehen, das wäre echt zu viel verlangt. Na, alles, was es also gibt, ist die Geldstrafe, die 2 Pfeifen an die Staatskasse leisten dürfen. Und du, lass dich nicht nochmal filmen. Und schon gar nicht von so vielen Kameras. Na, seit der Demo ist es üblich, dass, wenn irgendwo Polizisten gegen Menschen vorgehen, ganz schnell eine größere Menge an digitalen Aufnahmegeräten dabei sind. Damit man dann auch im Nachhinein den Polizisten bei der Gedächtnisrekonstruktion dessen, was passiert ist, helfen kann. Denn offensichtlich haben Polizisten, wenn sie denn gewaltsam gegen irgendwelche Zivilisten vorgegangen sind, danach regelmäßiger Probleme, sich noch an den korrekten Verlauf zu erinnern. Denen muss man ja nur behilflich sein. Schon wieder so bedauerliche Einzelfälle. So, gab's am Samstag. Auch am Samstag gab's einen CIA-Tritt, weil der Chef des US-Geheimdienstes, CIA, Petraeus, ist nämlich zurückgetreten. Und zwar, weil er eine extramarital affair hatte. Hä? Also der soll irgendwie fremd gepoppt haben. Inwiefern das irgendwie für einen Geheimdienstchef eine akute Beeinträchtigung der Fähigkeit ist, ja. Bei den prüden Amerikanern ist ungefähr alles eine Beeinträchtigung. Aber hey. So, am Sonntag habe ich mir dann das Gauke-Recht reingeklebt, weil der Bundespräsidingsbums Joachim Gauck hat sich gegen eine pauschale Politikerschilde gewandt. Manche Medien und Bürger gefielen sich darin, pauschal über die Parteien oder über die Politiker herzuziehen, sagte Gauck der Welt am Sonntag. Das finde er billig und ungerecht. Na, billig ist es gerade nicht. 200.000 Öcken jedes Jahr in den Arsch geblasen bekommen, finde ich nicht billig. Das finde ich genau genommen ziemlich teuer. Also ich kriege keine 200.000 Öcken im Jahr. Na? Aber ey, also der Gauck hat da rumgetönt. Hat sich als moralische Instanz geriert, obwohl er irgendwie, das ist Atriumtalk. Auch ein Herr Gauck ist da aufgetreten und hat 25.000 Öcken mitgenommen, ohne sich dabei was zu denken. So. Apropos, Nebengeordnete, da gibt es den Selbststein-Britik, weil der designierte SPD-Spitzenkandidingsbums Pierre Stonebridge hat sich erstmals selbstkritisch im Zusammenhang mit seinen Nebeneinkünften geäußert. Es sei ein Fehler gewesen, den Honorar von 25.000 Euro für den Auftritt bei den Bochumer Stadtwerken anzunehmen, sagte er nach Medienberichten bei einer Veranstaltung in Hamburg. Ihm habe hier das Fingerspitzengefühl gefehlt. Und wie soll irgendjemand noch glauben, dass der Kerl, sollte er denn tatsächlich gewählt werden, was extrem unwahrscheinlich ist, im entscheidenden Augenblick Fingerspitzengefühl beweisen würde? Na? Er hat ja schon mal zugegeben, er hat kein Fingerspitzengefühl. Warum sollte er das dann als Kanzler haben? Aber hey, er hat ja schon verkündet, er wird ja nicht Kanzler. Von daher, ein solches Honorar sei unverhältnismäßig. Er wolle das Honorar nun an 3 wohltätige Organisationen spenden. Warum an 3? Warum nicht an eine? Na, also da will er jetzt irgendwie noch gelobt werden, für dass ihm nachher auffällt, nachdem eine größere Menge Dung in seine Richtung geflogen ist, dass er vielleicht irgendwie einen klitzewinzigen ein Mistake gemacht haben könnte. Mistakes were made. Hm? Dann gibt's von Dienstag ein Radikurteil, weil nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist die Bezeichnung einer Person als rechtsradikal von der Meinungsfreiheit gedeckt. Geklagt hat ein Rechtsanwalt, der im Internet nach einschlägigen Äußerungen über Juden und über das Grundgesetz als rechtsradikal bezeichnet worden war. Vor 2 bayerischen Gerichten hatte er dagegen erfolgreich auf Unterlassung geklagt. Diese Urteile hob das Verfassungsgericht jetzt auf. Warum das Verfassungsgericht sich mit so einer Scheiße befasst, würde mich bei Gelegenheit auch mal interessieren. Aber ja. Also das hat jedenfalls geurteilt, ja, wenn jemand als rechtsradikal bezeichnet wird, dann darf das durchaus immer noch als Meinungsäußerung durchgehen und damit dem Schutz derselben unterliegen. Machen die hier eine Absperrung? Ja, die machen irgendeine Absperrung, aber was? Warum? Egal. Dann gibt's die Irrbank. Hab ich bei Trollfe gefunden. Was tut man in Deutschland mit einem Whistleblower, der der Hypo-Vereinsbank vorwirft, illegale Finanztransaktionen zu tätigen? Klar. Man wirft den einfach mal in die Klapse. Ein Kurzzug, sagten sie. Man wirft ihn für 6 Jahre in die geschlossene Abteilung einer Nervenheilanstalt. Das, so der gutachtende Mediziner damals, sei ein Zeichen für eine gefährliche Geisteskrankheit. Offensichtlich, ha, Banken und illegale Transaktionen, undenkbar. Okay, da kam dann geringfügig peinlich werden, wenn dann sowas hier passiert. In einem Revisionsbericht der Hypovereinsbank, den die Staatsanwaltschaft seit Dezember 2011 kennt, kommen Prüfer jedoch zu dem Schluss, dass sich alle nachprüfbaren Behauptungen Mollards als zutreffend herausstellten und dass bewusst und gravierend gegen das Geldwäschegesetz verstoßen wurde. Hops! Jetzt ist die bayerische Justiz-Tussi, Frau Merknix, am Hebel, dass sie jetzt einmal erklären muss, wie es denn dazu kam. Denn ganz offensichtlich ist der Mann fälschlich für irre erklärt worden. Denn, ne? Wenn er einen Revisionsbericht sagt, im Wesentlichen alles das, was er an Vorwürfen getätigt hat, in hochoffiziell und in der Bank auch schon eine ganze Weile rumgelegen haben muss, dann wirft das die Frage auf, warum ist das nicht allgemein bekannt gewesen? Beziehungsweise, warum wird jemand in die Klapse geschoben für sowas? Dann gab es gestern einen akuten Fall von Mordrail. Die israelische Führung hatte nämlich US-Präsidentsbums Obama über die gezielte Tötung, Mord nennt man sowas, des Militärchefs der radikal-islamistischen Hamas, Jabari, unterrichtet. Weil die Israelis, da steht demnächst eine Wahl an, deswegen bringen sie jetzt einfach mal irgendwelche Leute um, bei denen sie der Meinung sind, dass sie da ein Recht für hätten. Sehr geehrte Damen und Herren, israelische Regierung, Sie machen sich in der Gegend gerade übrigens überhaupt keine Freunde damit, dass sie einfach so Menschen umbringen. Mag ja sein, dass die böse Dinge getan haben. Da gibt's aber etwas, das nennt sich Rechtsweg. Sie können die Menschen versuchen, vor Gericht zu bringen, wenn sie sie dann erwischen. Und erwischen heißt eben nicht mit einer Bombe auf sie draufknallen. Und umbringen, weil Menschen umbringen ist generell nicht so gern gesehen. Da hätte ich eigentlich erwartet, dass gerade sie das hätten wissen können. Aber, ja. Also die israelische Regierung bringt gerade mal wieder Menschen um. Oder lässt Menschen umbringen. Und inwiefern das dann kein Mord sein soll, könnte mir aber Gelegenheit vielleicht auch mal irgendwie jemand erklären. So, auch gestern gab es noch einen Abschluss, weil die Staatsanwaltschaft Stuttgart muss Unterlagen, die sie bei Ex-Ministerpräsident Stefan Mappus sichergestellt hat, an den ENBW-Untersuchungsausschuss übergeben. Der frühere baden-württembergische Regierungschef sei mit seiner Klage gegen die Herausgabe einer Kopie der vollständigen Ermittlungsakten gescheitert, teilte das Oberlandesgericht in Stuttgart mit. Das Material umfasst Aktenordner und Dateien, die die Fahnder im Zuge ihrer Ermittlungen zum Untreueverdacht gegen Mappus beim ENBW-Deal beschlagnahmt haben. Oder anders ausgedrückt, mit seinem, ihr müsst das aber alles geheim halten, weil, ja, ich bin käuflich, aber das darf ja keiner wissen, ist er nicht durchgekommen. Hoch. Einzelfall bedauerlicher. Kann ja mal passieren, sowas. So, und dann kommen wir in der Musikecke an, in der etwas passiert, was auch mal passieren kann. Nämlich, ich habe mich, irgendwann, ist jetzt auch schon Monate her, mal hingesetzt und habe bei Alison Krauss geguckt. Da gibt's ja dieses eine Weihnachtsalbum. Letztes Jahr habe ich das ja ein bisschen spät angefangen, dass das dann noch irgendwie in den Januar reingelaufen ist. Das ist ja unpraktisch. Und deswegen habe ich dann dieses Jahr gesagt, okay, ich rechne einfach mal zurück. Da ist Weihnachten. Wie viele Folgen vorher muss ich denn anfangen mit dem Weihnachtsalbum, damit das dann auch zu Weihnachten wieder aufhört? Und festgestellt, ja, das ist dann ungefähr genau jetzt. Und zwar gibt es dann hier ein zugegeben extrem kurzes Stück Musik auf die Ohren, nämlich It Came Upon the Midnight Clear, 41 Sekunden ist das nämlich nur lang. Das Album heißt Tidings Traditional Songs. Das mit den 41 Sekunden ist mir dann auch erst aufgefallen, nachdem es dann schon zu spät war, weil jetzt kann ich ja nicht noch einen zweiten Titel dazu kleben. Das geht ja nicht. Aber ja, kriegt ihr dann auf und in die Ohren. Gefunden bei Yamendo. Unter Creative Commons lizenziert herniedergeladen. Und euch damit auch völlig legal auf und in die Ohren gelitten. So, dann folgt da dem ganzen Team in der Woche, von letzter Woche, der Herr Prantl, der kommentiert nämlich die Schäper-Anklage in 4 Minuten 28. Inwiefern das jetzt allerdings dann wirklich eine so tolle Anklage ist. Also ich habe da jetzt auch schon gelesen von irgendwie einem Anwalt, so ja, was die Staatsanwaltschaft, die Generalbundesanwaltschaft da versucht, ist einfach mal per Shotgun-Approach. Sie hauen einfach mal alles, was man ihr vorwerfen könnte, in die Anklage rein. Und wenn dann Punkte eben nicht bewiesen werden können, ja, dann machen die halt aus der Liste raus. Hauptsache, sie wird hinterher verurteilt für das Maximale, was man ihr nachweisen kann. Aber von daher ist vielleicht auch nicht so unbedingt so dolle. Aber ja. So, und dann sage ich danke fürs Anhören. Runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Mache halt completed an. Und stelle fest, Teil 1 ist grün. So, und dann wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit dem ersten Weihnachtslied des Jahres. Ja, ja, Chor-Weihnachtslieder kommen auch noch. Die brauchen aber noch ein bisschen, weil da habe ich nur 4. So, und dann, wie gesagt, wünsche ich euch viel Spaß mit dem ersten Weihnachtslied des Jahres. Ja, ja, angeblich soll Last Christmas auch schon im Radio gelaufen sein. Gibt es auch eine Chorfassung? So, und jedenfalls, für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollt, für das, was ich hier so von mir gegeben habe, zum Beispiel, euch kommt es vor, als wäre mir zu warm. Definitiv nicht. Könntet ihr das zum Beispiel in meine Richtung kommunizieren, indem ihr einen Kommentar im compiblog.de unter den Eintrag zu Kompott 347 Teil 1 einstellt. Ihr könntet auch eine Mail an compiblog@gmail.com schreiben oder einen Tweet at Kompott adressieren. Sollte ich alles irgendwann mitbekommen. Und dann wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit der Musik und dem Herrn Prantl und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
It came upon a midnight clear, that glorious song of old, from angels bending near the earth to touch their harps of gold. Peace on the earth and goodwill toward men from heaven's all-gracious King. The world in solemn stillness lay to hear the angels sing.
Eine Anklage ist noch kein Urteil, und bis ein Urteil gefällt werden kann, wird noch einige Zeit vergehen. Erst einmal muss diese Anklage zugelassen, das Hauptverfahren eröffnet, und dann muss akribisch verhandelt werden. Wie gesagt, das dauert. Aber diese Anklage ist ein Signal. Sie ist das erste und bisher einzige Signal staatlicher Tatkraft seit der Aufdeckung der NSU-Morde. Die Bundesanwaltschaft hat so gearbeitet, wie man sich das auch von den anderen Sicherheitsbehörden gewünscht hätte. Energisch und akribisch. Die Anklage begnügt sich nicht damit, Beate Zschäpe, die mutmaßliche Terroristin und einzig Überlebende des Braunen Trios, wegen bloßer Beihilfe zum Mord anzuklagen. Das wäre ganz leicht, das wäre ganz einfach, das wäre billig gewesen. Ein solcher Strafprozess, eine Beweisaufnahme darüber, hätte gar keine Schwierigkeiten gemacht. Da hätte sich die Anklagebehörde überhaupt nicht anstrengen müssen. Die Beweise dafür sind offenkundig. Beate Zschäpe wird aber nicht als bloße Gehilfin ihrer beiden braunen Freunde, sondern als Mittäterin angeklagt. Mittäterin an 10 Morden. Mittäterin an 15 Raubüberfällen. Das ist eine durchaus couragierte Anklage, weil Beate Zschäpe nach bisherigen Erkenntnissen bei den Morden und bei den Raubüberfällen nicht persönlich dabei war, weil sie nicht selbst an den Tatorten gewesen ist. Aber sie hatte, so die Anklage, Organisationsmacht. Sie hat gefälschte Papiere besorgt und das Tatfahrzeug, sie hat die Beute aus den Banküberfällen verwaltet und den Rückzugsraum Wohnung organisiert. Es steht noch lange nicht fest, dass Beate Zschäpe deswegen wirklich als Täterin, als Mörderin verurteilt werden kann. Es ist aber gut, dass die Bundesanwaltschaft mit der Anklage ein gewisses Risiko einging. Das ist sie den Opfern, das ist sie dem verstörten, eingewanderten Teil der deutschen Bevölkerung schuldig. Die Anklage wegen Mordes zeigt, wie ernst die Bundesanwaltschaft die ungeheure Verunsicherung nimmt, die von den Mordtaten ausgegangen ist. Diese Ernsthaftigkeit vermisst man bei den anderen Staatsgewalten. Gewiss, die Verteidiger der Beate Zschäpe werden sagen, dass ihre Mandantin quasi anstelle ihrer beiden Freunde angeklagt wird, die sich selbst gerichtet haben. Die Verteidiger werden sagen, dass die Anklage nun der einzige Überlebenden des Trios die Gesamtschuld auflasten will. Aber es ist so. Jeder Mittäter, wenn er denn wirklich Mittäter ist, hat die Gesamtschuld der Verbrechen zu tragen, in all ihren furchtbaren Einzelheiten. Die Aufdeckung der 10 Neonazimorde ist nun gut 12 Monate her. Erstaunlich schnell sind Politik und Sicherheitsbehörden wieder zum Alltag übergegangen. Das Entsetzen über die Verbrechen der NSU hat sich gelegt. Die Aufregung ist abgeflaut, der Ruf nach Konsequenzen nur noch leise. Der Bundesinnenminister treibt ein paar Personalspiele, das war es dann. Manchmal gab und gibt es makabre Nachrichten aus den Untersuchungsausschüssen über das unsägliche Versagen der Sicherheitsbehörden. Deren Vertreter reden das schön. Manchmal gab und gibt es kleine öffentliche Aufwallungen, wenn bekannt wird, dass einschlägige Akten vom Verfassungsschutz vernichtet wurden. Und manchmal erinnert man sich dann an die Erregung, die das ganze Gemeinwesen zur Zeit der RAF-Morde erfasste. Und man wundert sich über die allgemeine Gelassenheit von heute. Vielleicht, hoffentlich, schreckt die akribische Anklage nun aus dieser merkwürdigen Gelassenheit auf. Der alltägliche gewalttätige Rassismus in Deutschland ist kein großes Thema geworden. Bürger, die sich Neonazis entgegenstellen, erhalten nach wie vor nur wenig Hilfe. Wenn Neonazis diesen couragierten Leuten zur Einschüchterung das Auto demolieren, wird das von der Polizei wie eine ganz normale Sachbeschädigung behandelt. Die Morde der NSU haben keine neue Sensibilität der Behörden ausgelöst. Es gibt keine Anweisungen, gegen braune Gewalt mit aller Energie vorzugehen. Es gibt keine neuen Prioritäten in der Politik der inneren Sicherheit. Es gibt keine Indizien für neue Werf, für neue Tatkraft, für neue Courage im Kampf gegen den Rechtsextremismus. Man tut so, als seien die NSU-Morde das eine und die alltäglichen Gewalttätigkeiten gegen Ausländer etwas ganz anderes. Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt, die beiden Rechtsterroristen, sind tot, sie haben sich umgebracht. Beate Zschäpe, die dritte im Braunen Bunde, ist nun angeklagt worden. Der herrschenden Politik genügt das offenbar. Aber es genügt nicht. Sicherheitsbehörden und Politik haben so viel falsch gemacht in den vergangenen 20 Jahren. Beate Zschäpe ist angeklagt. Bei Polizei und Politik ist es Zeit für tätige Bewährung.